Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, eine neue Runde, eine neue Woche. Ich freue mich, ich höre mich zwar immer noch etwas nasal an, aber auf jeden Fall besser als letzte Woche. Roman, wie ist dein Krankheitsstand?
Das ist ein Gesundheitsstand mittlerweile wieder.
Das sind doch tolle Nachrichten. Der Pausentee hat also geholfen.
Es ist auf jeden Fall besser geworden. So ein bisschen steckt es noch in den Gliedern, aber ich kann nicht klagen. Die Stimme hat es Anfang der Woche ein bisschen erwischt, aber ich glaube, man hört es nicht mehr so doll.
Aber lag das an der Krankheit oder an irgendwelchen sportlichen Aktivitäten am Wochenende?
Ja, es lag an allem so ein bisschen. Ich war als Kommentator im Einsatz und habe mal wieder emotionales Spiel kommentiert. Da ging es im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber und dann hatte ich nochmal ein Fußballspiel. Also es kam für die Stimme einiges zusammen, aber ich glaube, jetzt kann ich dann Haken hintermachen. Ab jetzt geht's nur noch aufwärts. Wünsche ich dir auch.
Ab jetzt geht's noch. Das hört sich doch wunderbar an. Das übernehme ich mal. Ich hoffe, dass es dann bei mir auch in der nächsten Woche nicht mehr hörbar ist. Aber solange es nur hörbar ist und nicht fühlbar, ist es ja eigentlich wurscht. So, wir wollten noch ein paar Themen aufgreifen aus den letzten Wochen, bevor wir mit der neuen Anekdote und dem neuen Thema starten. Ich wollte zum einen erzählen, dass sich tatsächlich in dem Fall Rubiales noch was getan hat.
Ja, da bin ich jetzt sehr, sehr aufmerksam geworden.
Der Fall wurde nicht von Jenny Hermoso oder von Rubiales selbst nochmal angestoßen zum Neuaufrollen, sondern vom spanischen Strafgerichtshof in dem Sinne. Also die oberste Richterin hat veranlasst, dass der Fall nochmal überprüft wird, weil eventuell eine Befangenheit des Richters vorliegt. Und auf Presseanfrage wurde das auch bestätigt. Also wenn das wirklich der Fall sein sollte, dass da jetzt auch noch ein Richter, ich weiß nicht, ob beeinflusst wurde oder auch diese Befangenheit, die im Raum steht, das ist ja schon ein größeres Ausmaß über den Fußball hinaus. Ja, schlägt weite Kreise.
Und hier im Podcast haben es alle zuerst gehört. Nein, nicht zuerst, aber sie haben das Thema zumindest hier nochmal ausführlicher aufs Tableau bekommen von dir und von uns.
Ja, genau. Und dann werden wir das mal beobachten, was da so rauskommt. Wird natürlich wieder einiges Wasser den Berg runterlaufen, bis da was passiert ist. Aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ich werde dann immer mal wieder updaten, so in 6 Monaten, wenn es wieder was gibt.
Genau, machen wir auf jeden Fall.
Und du wolltest auch noch was.
Vergessen wir, ja, genau. Ich wollte nur einmal korrigieren, nicht, dass hier irgendwelche spitzfindigen Faktenchecker ums Eck kommen.
Dass wir noch Hate kriegen.
Ich hatte Michael Ballacks Wechsel auf 2009 vor der WM 2010, glaube ich, verlegt. Es war natürlich 2005, 2006 die Zeit, als es dieses Vertragsangebot zurückgezogen gab. Und da gibt's jetzt auch was Neues. Der Kimmich hat sich jetzt ja offenbar geeinigt. Es ist noch nicht unterschrieben, aber er hat's ja nach dem Champions-League-Spiel schon gesagt. Wir sind kurz davor, wie hat's Eberl gesagt, den Ball Volley über die Linie zu drücken.
Über die Linie zu, genau. Ach, schön, wie man immer so zwischen den Zeilen lesen kann bei den Herrschaften.
Das ist so, also das an Metaphern dann auch reiche Thema Kimmich haben wir dann abgehakt und dementsprechend wollte ich nur nochmal sagen, der Ballack, das war natürlich ein paar Jährchen früher. Aber gut, dann bin ich natürlich jetzt, wenn wir schon im Champions-League-Modus sind, gespannt, weil anders als das Thema, das ich ja vorher immer nicht kenne, nochmal für alle, die zum ersten Mal zuhören, die Anekdote, manchmal erahne ich sie oder manchmal besprechen wir das zumindest, was ich da zu hören bekomme und die hat, das weiß ich jetzt ja schon, was mit der Champions League zu tun. Das haben wir vorab einmal geklärt.
Das ist richtig. Ich hatte nämlich mehrere Anekdoten aus der Champions League zur Auswahl gestellt, ohne sie im Detail auszuführen. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass ich jetzt mal erzähle, wie so ja eigentlich meine ersten Champions League-Erfahrungen waren. Also die ersten internationalen Spiele mit dem Verein. Und dazu muss man eigentlich sagen, dass so der Unterschied zwischen Champions League und Bundesliga und DFB-Pokal in den ersten Jahren gar nicht so groß war.
War nicht, weil er nur gegen deutsche Mannschaften gespielt hat, so wie es jetzt gerade war im Achtelfinale.
Genau, man hatte eine Auswärtsreise, die dann ins Ausland geführt hat. Daran hat man dann gemerkt, dass man irgendwo anders spielt. Meistens waren auch die Stadien etwas gewöhnungsbedürftig. Aber es gab in den ersten Runden, also bis zum Viertelfinale, keinen einheitlichen Champions-League-Ball. Das heißt, man hat immer mit dem jeweiligen Ball des Gastgebers oder halt auch mit seinem Heimball gespielt.
Das konnte sogar sein. Das war super. Also als Torhüterin doch ein Traum. Jede 3-4 Wochen immer neuer Ball.
Das ist der richtige Traum. Und da könnte man auch noch fast auf Kova letzte Woche kommen, weil ja alle sich darüber ja beschwert haben, dass er den Ball natürlich da fallen lässt und Musiala den reinschieben kann. da habe ich ja auch schon zu dir gesagt, das ist halt als Torhüter manchmal nicht so leicht, wenn man alle Woche einen neuen Ball hat und dann auch noch einen Ball, den man eigentlich nicht spielt, weil der Europa, also der Champions League Ball natürlich dann auch nochmal anders ist und so weiter. Also, naja. Aber, also wir hatten dann immer einen anderen Ball. Wir hatten dann auch kein Champions League Trikot. Also die Badges für die Trikots wurden auch erst ab dem Viertelfinale ausgegeben. Also man hat mit dem normalen Bundesliga Trikot gespielt. Früher gab es auch keine extra Champions League Sponsoren oder wo sich das gelohnt hätte, dann dieses Trikot anders zu gestalten oder Neues aus dem Schrank zu graben.
Okay.
Hier bei den Männern ist etwas ganz Besonderes beim Einlaufen die Hymne, dass man sich wirklich dann hinstellt und das nochmal genießt, dass halt der Chor, das Orchester durch das Stadion schallt, dass man einen Bauchkribbel kriegt, irgendwie
wir
auch
haben's alle im
Gänsehaut,
Ohr.
Genau. Ja, und das war bei den Frauen auch anders. Also es gab da...
Was? Das ist ja ein Skandal.
Es war tatsächlich in gewisser Weise ein Skandal. Man hat sich so auf Champions League gefreut und dachte man, irgendwie höre ich jetzt hier die Heimhymne, wie man zu jedem Spiel einläuft.
Ich dachte, da stellt sich wenigstens der Künstler, die Künstlerin des Landes hin, der die am bekanntesten ist und singt dann, trällert wenigstens irgendwas Landestypisches in...
Die Nationalhymne.
Ja, in Schweden so in oder was wo auch immer ihr gespielt habt.
Wär top gewesen, ja. Und dann gab es endlich die Reform in 21, 22, dass es eine Gruppenphase gibt. Die gibt es ja bei den Männern jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Soll bei den Frauen auch abgeschafft werden. Aber diese Gruppenphase hat bewirkt, dass es eine eigene Komposition von einer Champions-League-Hymne gibt. Und plötzlich konnte man nachempfinden, wie cool der Alltag ist in der Champions-League der Männer, wenn man aufläuft und dann da steht. Und ich durfte es auch zum Beispiel im Camp Nou dann später erleben. Und diese Champions-League-Hymne läuft
das
und das wirklich einen komplett
ja.
durch diesen Körper fährt und man denkt, boah, wie cool ist das eigentlich?
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hätte sie auch gern irgendwann mal gehört, wenn ich nicht nur auf der Tribüne sitze, aber dafür haben dann meine Qualitäten schlicht nicht gereicht.
Also es ist auf jeden Fall eine große Entwicklung passiert. Am Anfang hatte man, um abschließend zu sagen, bei den Frauen nicht das Gefühl, dass man so richtig Champions-League spielt. Zumindest bis zum Viertelfinale, dann gab es dann auch mal einen Ball, der extra war und so weiter. Aber jetzt ist es anders, jetzt ist es vom ersten Spieltag an so und das feiere ich immer noch ziemlich. Auch wenn ich die Champions League Hymne höre, egal bei den Männern oder bei den Frauen, dann stellt sich dieses Gefühl wieder ein, dass es was Besonderes ist.
Das haben sich alle verdient, die in dieser Champions League spielen, unabhängig Frauen, Männer. Es gibt ja auch diese Youth League, da gibt's ja auch, glaube ich, mittlerweile den ein oder anderen Zusatz, was Song und alles Mögliche und den Rahmen angeht. Ja, dementsprechend sehr erfreuliche und die einzig richtige Entwicklung, wie sich das gehört. So, und dein Thema hat auch was mit Champions League zu tun, ja oder nein?
Ja, es ist so ein bisschen Champions League, aber es ist auch ein bisschen Bundesliga dabei. Also als erstes würde ich mal starten, dass wir einmal die Champions League auswerten, wenn wir schon letzte Woche darüber gesprochen haben, dass die Bayern ja so souverän waren. Es geht nämlich eigentlich im Großen und Ganzen bei diesem Thema mal wieder darauf zielend, es gibt unheimlich viele Auswärtssiege in letzter Zeit. Die letzten beiden Bundesligaspieltage hatten nicht einen einzigen Heimsieg und auch jetzt in der Bundesliga, also in der Champions League hat sich München, also Bayern München, in Leverkusen durchgesetzt. Und auch Dortmund hat es nicht geschafft, zu Hause gegen Lille zu gewinnen, sondern wieder auswärts.
Sehr auffällig.
Also,
ja, das ist sehr auffällig.
Was ist denn eigentlich da los?
Ja, da sind wir wieder auf dieser psychologischen Ebene. Wir hatten ja mal das mit den Mannschaften, die es zu Hause nicht auf die Reihe kriegen. Mit einigen, ja, mit dem Extrembeispiel Magdeburg in der zweiten Liga. Ich glaube, das hatten wir mal angerissen, die jetzt dann Freitagabend gegen den HSV spielen mit Titz gegen seinen Ex-Club. Der erste FC Magdeburg hat es ja dann hinbekommen, hat dann hin und wieder auch mal Heimspiele gewonnen. Und
nachdem sie schon Rekorde aufgestellt haben,
ja, genau.
Die wenigsten Heimpunkte in der Liga.
Ich glaube, kurz davor, dass es ein ganzes Jahr gewesen wäre, haben sie es dann, glaube ich, gewuppt. Kann ich mich erinnern.
War ganz knapp.
Dementsprechend, diese Tendenz, am vorletzten Bundesligaspieltag fehlte ja nur ein einziges Spiel. Ich glaube, Freiburg war es, das unentschieden gespielt hat. Sonst wären es alle 9 gewesen. Mit Auswärtssiegen, das hat es noch nie gegeben. Jetzt gab es dann eben derer 8. Letztes Wochenende gab es dann ein paar mehr Unentschieden. Und trotzdem ist das, klar, die Entwicklung ist mir aufgefallen. Und die Erklärung zu finden, außer dass man sich drüber lustig macht oder dass den Fakt lustig findet oder amüsant, hast du einen Ansatz? Also mir fehlt der Ansatz zu sagen, wie gesagt, in Corona-Zeit bin ich komplett dabei, das haben wir besprochen. Den Heimvorteil mit Fans etc., das konnte man dann schlichtweg ausschließen, gab es nicht. Aber was ist jetzt? Woran liegt's?
Also ich habe einfach das Gefühl, dass die Welt momentan gern was Kurioses machen möchte.
Die Fußballwelt hat was
vor. Es mal in die Richtung geht. Also ich war fassungslos. Also die einzige Mannschaft, die ja auch dann 6 Punkte geholt hat, ist ja Mainz gewesen, weil sie 2 Auswärtsspiele am Stück hatten.
Die haben sich gefreut über den Spielplan.
Ja, genau. Und ärgern sich jetzt, dass sie dann zu Hause ran müssen. Also es ist richtiger Wahnsinn. Und auch gerade der BVB, der ja in der Hinrunde eine offensichtliche Auswärtsschwäche hatte, hat es jetzt geschafft, auch mit einer recht guten Leistung in Lille weiterzukommen. Hatten es ja dann auch verdient. Ich meine, das 1-0, was für Lille fällt, darüber können wir dann gleich auch nochmal ein bisschen sprechen, weil das bestimmt viele hier von den Zuhörern und Zuhörerinnen interessiert. Aber die haben an sich in Lille, finde ich, ein stabiles Spiel gezeigt, hatten ihre Chancen, machen dann durch einen Elfmeter, den vielleicht auch viele fragwürdig finden, ob Gerassi wirklich getroffen wird. Ich bin der Meinung, er kriegt einen Kontakt am Oberschenkel. Dann ist es auch in Ordnung, wenn er auf der Geschwindigkeit fällt und ein Elfmeterball rauskommt. Und halt Bayer mit einem richtig coolen Tor, tolle Bewegung im Strafraum und den da oben in den Winkel reinzunageln. Und da waren ja in der ersten Halbzeit schon Möglichkeiten, wo auf der Linie geklärt wird, Gerassi und Kopfball und sonstiges. Und auch in der zweiten Halbzeit Adeyemi gegen die Latte gefeuert. Also die hatten ja schon einfach im Großen und Ganzen den Biss, haben nur in den letzten Minuten noch ein bisschen um den Ausgleich gebettelt. Vielleicht wollten sie auch nach 20 Minuten spielen, weil auswärts so schön ist, keine Ahnung.
Ja, vielleicht wollen sie nochmal was ranhängen, weil es auswärts so gut klappt. Ja, keine Ahnung. Werden wir über die Hot Takes am Ende ja nochmal ganz kurz über die beiden deutschen Champions League-Spiele sprechen. Spoiler, wir waren wieder mal völlig weit weg von allem. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema ganz am Ende. Und zu diesen Auswärtsspielen und gerade der Auftritt der Dortmunder, dieser Kobel-Fehler, auf den sprichst du ja dann an oder spielst du ja an, den sprichst
das,
du an.
Das ist jetzt die Frage, vermeintlicher Fehler oder nicht, aber das können wir ja gleich nochmal klären.
Ich habe immer das Problem natürlich, dass ich mit dir, was das angeht, schwer argumentativ mithalten kann, also weil ich in dieser Situation auf diesem Niveau nie im Tor gestanden habe. Aber bei Kova sind wir uns einig, ganz klarer Torwartfehler, Hinspiel, Leverkusen-Bayern. Bei Kobel sage ich, wir haben uns, das ist auch lustig, wir haben uns ja letzte Woche Donnerstagabend hin und her geschrieben zum Thema Kevin Trapp, Hinspiel gegen Ajax Amsterdam, als er vor dem 0-1 aus meiner Sicht einen Fehler macht und du hast gute Argumente gefunden, wieso man das nicht alles auf den Torwart schieben darf, weil er da nicht rauskommt, um gegen Brobbey zu klären. Da würde ich sagen, dann jetzt Kova 100% Torwartfehler, bei Trapp bin ich immer noch bei 80%. Bei Kobel sind es dann vielleicht, da geht über die Hälfte des Tors mindestens auf seine Kappe. Also das darf dir eigentlich auch gar nicht passieren. Vielleicht sind es sogar auch 80%. Ich bin mir gerade unsicher.
Bist du gerade unsicher, weil du mich anguckst und ja, ich schon lache?
Ja, ich habe Angst vor dir, Almut.
Komm. Also das Problem bei Kobel in der Situation ist eine grundsätzliche Technik, zum flachen Ball zu gehen. Du kannst halt unterschiedliche Techniken haben. Zum einen, dass du mit dem Oberkörper relativ weit oben bleibst und auch die Beine so hältst, dass du halt nicht komplett auf den Boden gehst, sondern erst in dem Moment, wo du den Ball wirklich sozusagen in deinem Armkorb hast. Und wenn du eine andere Technik anwendest, die man bei den Männern immer weniger sieht, die aber eine gewisse größere Sicherheitsfläche bietet, dann hätte er, anstatt sein rechtes Bein lang zu strecken, hätte er das rechte Knie mit auf den Boden genommen.
Ja, das kennt man, ne? Dass er so einen aufsetzt, ein Bein aufsetzt,
genau.
Mit dem Knie.
Und wenn er das gemacht hätte, dann wäre halt der Ball gegen das Knie gegangen. Und das ist halt eine grundsätzliche technische Einstellung, wie würde ich zu so einem flachen Ball gehen? Und ich würde sagen, also ich habe auch immer die andere Technik gewählt, dass du halt einfach ein Knie mit am Boden nimmst, weil du dann genau in dem Moment die Chance hast, der Ball ist irgendwie abgefälscht oder es ist der typische Maulwurfshaufen da und dann geht halt ist die Trefferfläche, die du am Boden bietest, höher, dass du den Ball noch irgendwie abwehren kannst.
Ja, logisch.
Dass du richtig reagieren kannst, um deine Hände neu einzustellen, ist schwierig aus der Distanz, aus diesen, sagen wir mal, 5-6 Metern. Da gebe ich auch Kobel recht, der hat das ja auch hinterher im Interview so gesagt, aber auch durch seine Technik an sich. Also jeder kennt das oder kann es mal zu Hause ausprobieren, wenn ich ein Bein bisschen beuge und das, so wie er das auch gemacht hat, das rechte in so einem ganz langen Gerätschritt habe, dann bin ich nicht so mobil. Dann habe ich halt eine sehr steife Einstellung auch vom Oberkörper und kann nicht mehr wirklich rotieren oder kann mich nicht aufrichten, kann nicht so richtig mit dem Arm reagieren. Wenn ich halt das rechte Knie auf den Boden setze, dann habe ich dadurch eine Auflagefläche und kann halt mit dem Oberkörper und auch mit den Armen wieder etwas ausgleichen. Das heißt, er hätte eine kleine Reaktion machen können in dem Moment. Und deswegen, es ist auch schwierig. In der Technik, in der er ist, sage ich, es ist nicht sein Fehler. Also kann er nicht viel machen. Wenn er die andere Technik gewählt hätte, glaube ich, hätte er den Ball gehalten.
Jetzt muss ich doch dagegen gehen. Also, dass es nicht sein Fehler ist, weil seine Technik nicht zu diesem Ball passt, dann muss er, also da warst du ja bei Kova auch dabei, dann muss er halt abweichen. Also, dann soll er mit dem Fuß klären. Also, das ja, dann trotz bleibt ja sein Fehler, weil die Technik hin oder her den
ja,
Ball
aber
muss er
ist,
halt halten.
Ja, das ist halt eine grundsätzliche, ja, das ist das Problem mit einer grundsätzlichen Entscheidung, wie du halt diese Technik einstudierst, einübst. Und wenn du die eingeübt hast, kommst du da halt nicht raus. Dann kannst du das nicht abbrechen oder kannst dann plötzlich so eine Notfallsituation machen, weil er in dem Moment in seiner Statik gefangen ist. Und das ist das Problem.
Abseits davon, dass der Stürmer natürlich frei zum Schuss kommt oder zu viel Platz hat zum Abschließen und auch davor, der Ballverlust geht, glaube ich, von Adeyemi aus. Das kann man jetzt durchspielen, dann zu viel Platz, Schnelligkeit.
Ja,
Tempo.
Dass davor auch Fehler passieren, ist klar.
Aber genau.
Da hast du auch dreimal irgendwie einen 50-50 Ball, den du irgendwie klären könntest.
Deswegen, das will ich jetzt auch, ne, das kann man jetzt ja mal durchdeklinieren, aber also für mich ist, also den Ball musst du halt halten. Also das ist für mich so am Ende, der ist Champions League Torwart Nummer 1 bei dem zweitbesten deutschen Club, wenn wir auf die Champions League gucken, Viertelfinalist, dann muss er halt den Ball und in 98-100 Fällen hält er den halt auch mit der Technik.
Ja, er sagt ja auch in dem Moment, wo er nicht abgefälscht ist von Schlotterbeck, hält er den auf jeden Fall. In dem Moment, wo er abgefälscht ist, muss er, ja, also ich hätte als Torwarttrainerin ihm auch eine andere Technik eingeimpft, dann wäre das nicht passiert, dann hätten wir die Diskussion nicht. Aber so ist das halt. Und dann muss er das mal mit seinem Torwarttrainer klären, wenn er damit durchkommt, auch beim Kovac und sagt, bin ich raus, war abgefälscht. Ich würde mich drüber aufregen, weil ich sowieso finde, dass er sich zu doll einschränkt. Also er kann sich aus der Entfernung theoretisch nicht so festlegen, weil so viel passieren kann.
Wie gesagt, ich habe die Erfahrung als, weiß ich nicht, 9-Jähriger mal bei einem Torwartcamp dabei gewesen sein. Das ist die einzige Erfahrung, die ich mitbringe. Und dann bin ich viel zu klein fürs Tor gewesen. Irgendwann ging es dann wieder. Jetzt mit 1,82 wäre ich immer noch eher Jan Sommer im Tor. Aber dann fürs kleine Tor ging es dann irgendwann zwischenzeitlich wieder. Nee, also da werde ich mich natürlich, was die Abläufe etc. angeht, nicht mit dir anlegen. Aber ich sag trotzdem, muss er halt halten. Und trotzdem ist der Fehler, den Kova macht, den finde ich dann doch nochmal härter.
Ja, der ist schon krasser. Der ist schon krasser. Und auch der Trapp, das habe ich dir ja auch gesagt, er könnte rausgehen, dass er ihn halt locker wegfängt. Das glaube ich nicht, aber er kann eine Entscheidung durchziehen und das Ding wegfausten oder ablenken. Auf der anderen Seite hätte auch irgendwer von den Frankfurtern da drumherum irgendwie mit Brobbey hochgehen müssen, weil es können nicht drei Leute stehen und gucken und denken, oh, ja, der Brobbey, der hat aber auch einen guten Absprung, der ist aber auch ein wuchtiger Kerl. Mal gucken, ob der Kevin das richtet. Also so funktioniert es halt auch nicht.
Das stimmt natürlich und vor allem, was ich nur sagen wollte, ein Kevin Trapp in seiner Prime, der trifft da halt dann die richtige Entscheidung so in dem Beispiel. Ne? Und
aber es ist auch echt keine einfache Situation, weil er wirklich am sehr kurzen Pfosten stehen muss, weil Henderson also innerhalb der Box, also des 16-Meter-Raums flankt. Das ist für einen Torwart schon mal sehr schwierig, weil der Ball eine kurze Distanz überwindet und du durch dieses Tor durchsprinten musst. Das Tor ist halt 7,32 Meter breit. Das ist nicht so einfach. Und dich dann noch im Raum zu orientieren und auch in einem Moment zu wissen, wo du dich, also wo Henderson ja auch auf einen kurzen Pfosten schießen könnte, also dich auch auf den Schuss konzentrierst, dann stehst du nicht so offen, dass du mit einem peripheren Sichtfeld den zweiten Pfosten überblicken kannst. Also dass du auch nicht weißt, wie viele Leute tummeln sich da, wen muss ich eigentlich irgendwie vielleicht als Gegenspieler oder als vermeintlich torgefährlichsten Spieler ansehen. Wo müsste ich hin? Wo sind meine Abwehrspieler? Ist es bei mir jetzt eine Notfallsituation, dass ich auf jeden Fall klären muss, weil kein Abwehrspieler da ist? Und das macht die Situation halt einfach nochmal ein bisschen schwieriger.
Jetzt überfordern wahrscheinlich wir ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die Szene nicht vor Augen haben, aber...
Ist ein Fußball-Podcast. Ihr könnt den Podcast anhalten, guckt euch die Szene an und hört dann einfach weiter.
Genau, immer schön dann rein, irgendwie bei YouTube oder wo immer und nochmal die Highlights angucken.
Jetzt sind wir schon voll der Torwart-Podcast hier. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, dass der Urbich im Rückspiel Leverkusen eine sehr unaufgeregte, souveräne Leistung gebracht hat, ein toller neuer Vertreter war und dann auch zu Recht Perez und Ulreich wohl nur auf der Bank saßen, was ja vielleicht auch viele gewundert haben, weil man braucht ja auch ein bisschen Erfahrung, aber Kompanie vertraut dem Urbich und der hat das gerechtfertigt. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht, aber Chapeau an den Herrn von der zweiten Liga in die Champions League.
Ja, das von der zweiten Liga Ersatzbank in die Champions League. Also.
Ja, er hat ja auch ein paar Spiele gemacht, bis dann der Trainer gedacht hat. Ne?
Ja gut, aber der hat dann am Ende saß er in Köln auf der Bank.
Ja, das ist richtig.
Und dann war er ein bisschen pumpen mit Goretzka und hat die Form von Goretzka
nicht
angenommen.
Ganz, aber.
Also nicht nur optisch. Naja, ich sag mal, die sportliche Hochform. mitgenommen, die auch ein Leben gerade hat.
Die Überleitung da.
Ja, die Überleitung beziehungsweise die Doppeldeutigkeit, die Form angenommen. Also toll da. Ich bin nämlich auch, so sehr ich dieses Thema Auswärtsschwäche, ich habe mal gerade parallel geguckt, in England gab es parallel letzten Spieltag 2 Auswärtssiege, in Spanien einen, also das ist in anderen Ligen auch nicht so gewesen, das war jetzt Bundesliga-spezifisch, einmal fast Rekord, wenn Freiburg mitgemacht hätte, vorletzten Spieltag jetzt, letzten Spieltag gab es ein paar viele Unentschieden, aber ich fand jetzt den Blick auf diese Torhüter fast noch spannender, das Thema dieser,
das ist in Ordnung.
Dieser Folge.
Können wir auch noch ausweiten, Radetzky hat plötzlich Champions League gespielt und nicht Kova. Hat der Fehler damit zu tun gehabt oder nicht?
In einem Spiel, in dem es dann um nichts mehr ging, weil Florian Wirtz nicht mitspielt und dann Leverkusen offensichtlich und wenig überraschend eine Wahnsinnsqualität verliert. Zwar haben sie auch mit Wirtz im Hinspiel nicht funktioniert, da war es halt ein Generaltotalversagen, aber gegen Bremen hat man auch gemerkt, zur Halbzeit bringt Alonso ihn und dann verletzt er sich, weil Mitchell Weiser ja ein bisschen zu spät kommt.
Weil er mal das Gaspedal, das er anscheinend mit Wirtz Fuß verwechselt hat, durchgetreten hat.
Ja, in der Kreisliga kann das passieren.
Ah, das hast du aber gleich gesehen, wie der Fuß so nach innen geschlagen ist, dass da vermutlich das Innenband mit kaputt ist. Mit so einem kaputten Innenband, jeder, der das schon mal hatte, dann tritt man nicht mehr ganz so sicher auf.
Das ist nicht des Weisers letzter Schuss. Oder wie das heißt.
Meine Güte.
Also so oder so ähnlich. Dementsprechend ja, bei Urbich und jetzt, dann lass uns doch kurz nochmal die Torhüter machen. Ja, auswärts, Schwächen, Stärken. Jetzt können wir auf den kommenden Bundesligaspieler gucken. Machen wir am Ende wahrscheinlich.
Ja, aber
wieder
da können wir noch ein Auswärts mitnehmen, denn PSG hat ja auch in Liverpool das Elfmeterschießen gewonnen. Auch ein Torwart, Donnarumma. Auch nicht immer ganz souverän in den letzten Monaten und Jahren, hat dann mal im Elfmeterschießen und eigentlich auch im Spiel so ein bisschen seine Klasse gezeigt.
Ich werde dich jetzt schon mal, bereite dich in den nächsten 6 Minuten drauf vor, ich werde dich jetzt schon mal dafür verpflichten, dass wir an diesem Wochenende einen gemeinsamen Hot Take abgeben. Also nicht einen gemeinsamen schon gegeneinander, aber wir werden tippen, wie viele Heimsiege es gibt.
Kein Problem.
Das musst du das, was du dir überlegst, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Wir tippen jetzt die genaue Anzahl von Heimsiegen am kommenden Spieltag. Kannst ja schon mal die Paarung angucken in den nächsten Minuten. Dann würde ich nämlich gerne dich nochmal fragen. Ter Stegen, wenn wir jetzt bei den Torhütern sind, soll ja im April zurückkehren. Berichten mehrere spanische Medien, das soll sehr gut aussehen bei der Reha.
Am besten bei einem Auswärtsspiel.
Ich hätte nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nach vielen Gesprächen mit Medizinern, die natürlich zu weit weg waren, aber auch aus dem Umfeld von Barcelona hat man hin und wieder mal was gehört. Ich hätte nicht gedacht, dass so eine Verletzung, die ja so viel strukturelle Vorschäden schon verursacht, also die Ursache dieses Patellasehnenabrisses muss ja ganz viel Vorschädigung sein, sonst kann das ja quasi nicht passieren. Ich glaube, im Profisport gab es irgendwie 3 bekannte Fälle. Ronaldo fällt mir ein, eine Skirennfahrerin fällt mir ein. Aber also, dass sowas so krass passiert, ich hätte nicht gedacht, dass der nochmal zurückkommt. Wie hoch siehst du die Chancen, dass er erster Teil der Frage, wieder mit Anfang, Mitte 30 nochmal in Topform kommt nach so einer Verletzung und B, reicht das schon für die Nations League Final Fours, / wenn sie es nicht schaffen sollten gegen Italien, für die WM-Quali im Juni?
Also, zu Teil 1 deiner Frage, Ter Stegen ist ein richtiger Dickkopf, genauso auch wie der Neuer das ist.
Im positiven Sinne.
Im positiven Sinne. Das heißt, du kannst dir sicher sein, dass er alles dafür tut, um wieder auf den Platz zu kommen und auch seine Kritiker verstummen zu lassen und den Leuten den Finger zu zeigen, um zu sagen, jo, das kriege ich wieder hin. Was der Neuer auch nach seiner Wanderung,
Skiwanderung, ja,
da gemacht hat. Und das haben ja auch viele angezweifelt. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, und solchen Verletzungen, also es ist möglich, du musst dir nur halt den richtigen und auch einen ausreichend langen Heilungsprozess geben. Es sieht jetzt danach aus, dass er sich auch wirklich die Zeit genommen hat oder nimmt. Natürlich kann bis April, also weil jetzt dann auch die Zeit kommt mit der wirklichen Hochbelastung, also es ist was anderes, ob du läufst, ob du vielleicht Krafttraining machst oder ob du halt wirklich Sprünge im Torwartbereich machst. Da muss er halt jetzt noch durchkommen. Ob das funktioniert, da kann es auch nochmal einen Rückschlag geben und so weiter, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er wieder ins Tor zurückkehrt und auch seine Leistung, wenn dann wieder erreicht. Aber ob das halt für Nations League und so weiter reicht, wenn es dann jetzt April ist. Die Saison geht ja auch nicht unheimlich mega lang. Du hast fast Champions League Finale Ende Mai. Ja, hätte er noch ein paar Spiele. Also um wirklich dich in Form zu finden, würde ich sagen, als Torhüter Minimum 6 bis 8 Pflichtspiele. dass du so richtig sagst, jo, ich bin jetzt drin und da wird dann die Zeit halt knapp.
Das ist nämlich eben mein Gedanke dazu, also zu sagen, Chapeau, dass er es schafft, offensichtlich bis April zurück zu sein. Im September war die schwere Verletzung, Ende September, glaube ich sogar. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, das sind 6, 7 Monate, also so Kreuzbandriss irgendwie in dem Bereich. Rekonvaleszenz, also ich habe jetzt gerade vor kurzem nochmal, liebe Grüße, falls er den Podcast hört, gesprochen mit Humayun Garavi, das ist ein bekannter, auch ein Kollege von Müller-Wohlfahrt, ein bekannter Sportmediziner, der auch mit vielen Leichtathleten und im Leistungssport insgesamt viel arbeitet und der auch nochmal gesagt hat, dass eben und wie viel es ausmacht, wenn du eben, wie du sagst, die richtige Belastung sukzessive wieder aufbaust, die richtige medizinische Betreuung in der Reha,
Physiotherapie etc. bestimmt aber auch.
Ja, vielleicht braucht, genau, das ist jetzt ohne Spaß, klar, mentale Belastung auf jeden Fall. Ja. Du bist endlich die Nummer 1, das ist ja eh die tragischste Geschichte überhaupt. Bist endlich die Nummer 1 der Nationalmannschaft, einen Monat später verletzt du dich so schwer. Also daher das auch, aber dieses Gesamtkonstrukt und dann noch bei einem Torwart, wo die Belastung so besonders hoch ist, also im Kopf auch, alles dann wieder passen soll. Bis Sommer. Ich bin auch sehr vorsichtig optimistisch, dass er wieder auf ein Level kommt, einfach aus der Ferne und würde mir wünschen, dass er einfach für ihn, dass er diese WM26 bekommt. Ja, Nübel, Baumann, Atubolu und wie die auch alle heißen, die kriegen dann ihre Chancen oder halt auch nicht.
Urbich, wer weiß.
Ja, aber ich würde sagen, jetzt ganz realistisch, in 12, 13, 14 Monaten, wenn wir die WM26 haben und gerade in den USA, wo Ter Stegen ja nicht so gute Erinnerungen hat an diese eine USA-Reise vor, weiß ich nicht, einem Jahrzehnt. Ich glaube, es lief dann besser, als er im Tor stand, dann bei der letzten US-Reise mit Nagelsmann. Ja, ich würde es mir für ihn wünschen und daher cool, dass du auch von der Einschätzung her sagst, ja, klar, da gehört einiges dazu, auch wieder schnell auf den Zug aufzuspringen, aber dass die Chancen ganz gut stehen könnten für ihn.
Also ich räume halt seinem Charakter dabei sehr große Pluspunkte ein und auch, dass er solches Vertrauen in seinem Verein spürt. Also in Barcelona ist er einfach unantastbar, ist er kleiner Gott im Tor und das ist auch richtig so und das hilft dir ja schon ungemein, um irgendwie die Reha da durchzuziehen und um auch die richtigen Schritte dann einzuleiten.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort an der Stelle. Almut, wir kürzen es dann jetzt zum Ende nochmal ab, was die Hottakes angeht. Du hast gesagt, es gibt Verlängerungen, Leverkusen 3-0, da war Wirtz noch nicht verletzt. Hat nicht geklappt. Dortmund hätte sicherlich ein paar mehr Tore schießen können. Ihr habt gesagt, 3 Unterschied. Am Ende sind sie weitergekommen. Das wird denen reichen. Hot Take von mir hin oder her. Weiterhin 0 Punkte jetzt mal wieder an diesem Wochenende. Und jetzt will ich von dir nur eine Zahl hören. Heimsiege am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga.
Ich habe eigentlich überlegt, ob ich es umdrehe und einfach nur sage, es gibt nur einen Auswärtssieg.
Okay.
Maximum.
Es gibt einen Auswärtssieg. Das ist gekauft.
Ja, es gibt maximum einen Auswärtssieg.
Okay, also 0 oder einen Auswärtssieg. Ich sage, es gibt 4 Heimsiege.
Jetzt muss ich mal 4 Heimsiege. 1.
Und jetzt kann 2. Jeder nochmal genau gucken, was davon eintritt oder nicht. Gibt ein paar Konstellationen, wo das bestimmt machbar ist. Almut hat mal grob überschlagen. Überschlagt ihr jetzt auch mal grob. Vielen Dank, Almut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Da sind wir von Auswärtssiege über die Torhüter jetzt bei den Hottakes wieder zu den Auswärtssiegen oder Nicht-Siegen oder was auch immer bekommen. Auswärtsschwäche habe ich eben auch gesagt.
Es geht ja nur darum, Quatsch, dass wir hier ein bisschen Quatsch erzählen, die Leute Spaß dran haben und wir auch.
Ja, deswegen habe ich auch eben Auswärtsschwäche gesagt, erinnere ich mich gerade. Das ist natürlich genau das Gegenteil davon. Heimschwäche nämlich oder Auswärtsstärke.
Auswärtsstärke, starke Nerven, auswärts. Ja, vielleicht sind die Leute immer nicht so gerne bei ihrer Familie und genießen es, wenn sie unterwegs sind mit den Jungs, mit der Mannschaft.
Das ist eine Unterstellung. Almut, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Viel Spaß beim Spieltag am Wochenende. Und dann freue ich mich auf die neue Woche. Bis dahin.
Dito.
Ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee. Der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.